Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wie soll die Geschichte weitergehen? Was kann denn jetzt noch kommen? Kann das Leid noch gesteigert werden? Dieses schreckliche Leid, das uns am Ende des Richterbuches vor Augen geführt wird, soll denn gar das gesamte Volk sich auslöschen? Einen Stamm, den Stamm Benjamin, den hatten sie fast vernichtet. Persönlich hatte ich den Eindruck, es ist genug. Nach dieser Richterzeit ist es genug. Ich brauche nicht noch mehr Geschichten voller Leid und Trauer und Schmerz. Ich hatte gehofft, dass der Autor sich entscheidet, uns woanders hinzuführen, in eine hoffnungsvollere, schönere und freudigere Zukunft. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten, zu einer neuen Episode in einem neuen Buch, und zwar das Buch Ruth. Und dort lesen wir ab Kapitel 1, Vers 1 und folgen dem Autor. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Er entscheidet sich, nein, wir lassen das nicht hinter uns, wir gehen nicht woanders hin, sondern wir bleiben noch in der Zeit der Richter. Offensichtlich muss noch was erzählt werden aus dieser Zeit. In der Zeit, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Juda, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi und die Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Ein paar kurze Sätze und schon wird uns ein Bild vor Augen gemalt, fast wie so ein Maler, der mit ganz wenigen Pinselstrichen doch etwas ganz Ausdrucksstarkes auf sein Blatt zaubert. Die Zeit der Richter. Wenn man nur den letzten Vers des Richterbuches mitnimmt, dann können wir uns noch mal so diese Zeit vor Augen malen. Richter Kapitel 21, Vers 25. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Irgendwann hat in der Zeit der Richter nicht mehr der einzelne von Gott berufene Richter Recht gesprochen, sondern jeder zieht das Recht an sich, jeder macht das, was ihm recht dünkt, unabhängig davon, ob es gerecht ist oder ungerecht ist. Und das führt dazu, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, dass ein ganzer Stamm ausgelöscht wird. Unsagbares Leid über so viele Menschen kommt aufgrund dessen, dass Einzelne ihren Weg gehen und anstatt den Weg der Barmherzigkeit den Weg der Gewalt wählen. Die Zeit der Richter. Hinzu kommt noch die Hungersnot. Und in dieser Zeit, mitten in der Hungersnot im Land, wird jetzt eine Familiengeschichte erzählt. Die Geschichte von einem Mann, seiner Frau und ihren zwei Söhnen. Wenn man sich nochmal so die Namen vor Augen führt, die hier erwähnt werden, sowohl des Ortes als auch dieser Personen, bekommt die Geschichte nochmal eine ganz andere Perspektive und auch Tiefe. Sie wohnen in Bethlehem, in Juda. Und für uns, die wir ja der Kultur und der Sprache im Normalen fremd sind, bedeutet der Name nichts, aber wenn man ihn übersetzt vom Hebräischen aufs Deutsche, dann wird nochmal die Spannung in dieser Geschichte nochmal auf eine ganz andere Art und Weise deutlich. Bethlehem, was so viel heißt wie Haus des Brotes. Wenn man jetzt noch die Namen der einzelnen Personen übersetzt, wird das Ganze noch interessanter. Elimelech, was so viel heißt wie mein Gott ist König. Noomi, die Liebliche oder die Wonne. Die Namen der beiden Söhne, Machlon und Kilion, so viel wie der Schmachtende, der Kränkliche. Das heißt, in einem Ort namens Haus des Brotes wohnt ein Mann, dessen Name lautet Mein Gott ist König, seine Frau die Wonne, ihre beiden Kinder sind kränklich und schwach und sie haben nichts zu essen. Hunger herrscht. Und dieser Mann und diese Frau sind jetzt drauf und dran, eine Entscheidung zu treffen, die ihr gesamtes Leben verändern wird. Nämlich, bleiben wir hier in diesem Land oder gehen wir weg? Gehen wir woanders hin, wo es möglicherweise Brot geben wird, zu essen geben wird für uns und für unsere Kinder? Und der Autor sagt ja nicht, ob Machlon und Kilion, also der Kränkliche und der Schwache, ob sie durch die Hungersnot so geworden sind oder ob sie schon immer so waren. Und die Eltern eben dann irgendwann sagten, wenn wir hier bleiben, dann bedeutet das den Tod unserer Söhne. Also gehen wir aus dem Ort, der heißt Haus des Brotes, zu den Fremden, zu den Ausländern, zu den Heiden, zu denen, die nicht Gott haben, und müssen uns eingestehen, dass wir, obwohl wir Gott haben, obwohl du, Elimelech, obwohl dein Name sagt, mein Gott ist König, dann ist es offensichtlich so, dass dieser König, dieser Gott, uns nichts zu essen geben kann. Also müssen wir uns als Fremde, als Wirtschaftsflüchtlinge, würden wir sie heute nennen, in ein anderes Land begeben und dort neu anfangen, neu beginnen, dort hoffen, dass wir was zu essen haben werden. Vers 3. Da starb Elimelech, der Mann Noomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa 10 Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Wieder ein paar Pinselstriche und dieses hoffnungsvolle Bild. Eine neue Zukunft, ein neues Land, ein Anfang, ein neuer Anfang, möglicherweise endlich Stabilität, Frieden und Ruhe zu finden. Ein paar Pinselstriche und das Ganze ist eine Geschichte voller Leid, voller Schmerz und Verlust. Es wird uns nicht gesagt, wann der Mann gestorben ist. Unmittelbar, als sie ankamen, kurze Zeit später. Der Autor stellt lediglich fest, Elimelech, der Mann, der heißt Mein Gott ist König, der Mann Noomis, er stirbt. Und so ist sie alleine als Witwe mit ihren beiden Söhnen in der Fremde. Die Geschichte scheint dann doch eine positive Wendung zu nehmen, als sich beide moabitische Frauen nehmen, wobei je nachdem, wer diese Geschichte liest, auch damit durchaus Schwierigkeiten haben könnte, denn man könnte sagen, wie zwei israelitische Männer nehmen sich moabitische Frauen, aber das sind doch Frauen aus einem anderen Volk, aus einem anderen Land, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Religion. Das geht doch nicht, das darf man doch nicht machen. Wir wissen aber nicht, wie weit denn die zwei gedacht haben, der Elimelech und die Noomi, als sie sich auf den Weg gemacht haben. Wir wissen auch nicht, wie alt sie genau waren, Machlon und Kilion, aber vermutlich haben sie sich keine Gedanken darüber gemacht, wen werden denn die Jungs in Moab heiraten, sondern ihre Sorge war, überleben wir oder überleben wir nicht? Wenn wir hier bleiben, dann werden wir sterben. Wenn wir nach Moab gehen, dann haben wir die Möglichkeit zu überleben. Vermutlich haben sie sich eben nicht Gedanken gemacht, wie geht denn die Geschichte dann weiter? Da wird es wohl keine israelitischen Frauen geben, also bleibt ihnen nichts anderes übrig, als moabitische Frauen zu heiraten. Die werden mit Namen genannt und dann heißt es, und sie wohnten dort etwa 10 Jahre und die Geschichte scheint zu seiner Ruhe zu kommen. So. 10 Jahre. angekommen. In einem fremden Land, Neubeginn, langsam zurechtkommen, Arbeit, Wohnung, Sicherheit, wie läuft es denn hier? Okay, so ist es bei diesen Menschen in diesem Land, in dieser Kultur. Und dann kommt das Unerwartete oder doch vielleicht Erwartete oder vielleicht Befürchtete. Mahlon und Kilion sterben. Und Noomi, diejenige, die die Wonne heißt und die Liebliche, bleibt zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Das sind ja alles so Momente und Augenblicke, in denen man sich selber fragt, aber jetzt auch wir als Leser, ja, war das denn richtig zu gehen? Hätten sie nicht lieber bleiben sollen? Warum haben sie denn überhaupt ihr Land verlassen? Es wäre jetzt besser für sie, wenn sie jetzt in Israel wäre, in Bethlehem, in Juda, dem Ort, wo sie herkommt, dort, wo sie Familie hat, Menschen, die sich um sie kümmern. Denn als Frau damals, ohne Mann, ohne Söhne, bedeutet es eine Frau ohne Einkommen, ohne Auskommen, ohne Sicherheit. Eigentlich als Bettlerin, ohne Krankenversicherung, ohne Rentenversicherung, ohne Versehrtenversicherung. Das gab es damals ja alles nicht. Sie ist alleine, ohne Mann und ohne Söhne. Hätte sie bleiben sollen? Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. In Moab hört sie, dass Gott in Israel, in Bethlehem, in Juda offensichtlich sein Volk besucht hat und deswegen das Volk wieder was zu essen hat. Und sie entscheidet sich, zurückzugehen. Und je nachdem, wie man jetzt diese Geschichten liest, mit welcher Haltung, mit welchem Eindruck man sie liest, könnte jetzt ja wieder diese kritische, zweifelnde Frage kommen, die einem sagt, naja, aber warum ist sie denn dann überhaupt gegangen? Hätte sie nicht bleiben sollen? Wäre es nicht besser gewesen? Und man ist in dieser Mühle drin, denn was wäre, wenn? Gedanken, die aber eigentlich gar nichts bringen, sondern einen nur noch tiefer in das Leid und den Schmerz hineinziehen. Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Sie hört lediglich in Bethlehem, in Juda, in meiner Heimat, da gibt es wieder was zu essen. Also macht sie sich auf den Weg, nicht nur sie allein, sie und ihre Schwiegertöchter. Und sie will zurückkehren. Zurück in ihre Heimat. Ist übrigens keine so einfache Entscheidung. Denn womit wird sie denn zurückkehren? Ohne Mann, ohne Söhne, möglicherweise mittellos. Was hat sie denn vorzubringen? Ich kann mir vorstellen, dass sie das Dorf und die Nachbarn schon vor Augen hat, die ihr vielleicht mit so einem Lächeln begegnet werden. Ach so, jetzt bist du wieder zurück. Als es uns schwer ging, bist du und der Elimelech abgehauen. Und wir sind hier geblieben, im Land des Herrn. Das Land, das Gott uns gegeben hat. Ihr habt euch aus dem Staub gemacht. Habt nach was Besserem gesucht. Und jetzt, womit bist du denn zurückgekehrt? Aus dem Ausland. Von dem Land, das du dir versprochen hast, dass es dir den Segen bringt und die Fülle. Kommst du leer zurück? Vers 7. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie nun des Weges zogen, um in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwestern, zu ihren beiden Schwiegertöchtern. Und an dem Punkt habe ich so für mich noch kurz innegehalten, weil ich mir dachte, das ist so der erste Augenblick, an dem diese Frau, diese leidgeplagte Frau, zu Wort kommt. Jetzt darf sie sprechen. Fast wie so eine Bühne in einem Theater. Und sie betritt nun diese Bühne, stellt sich hin und jetzt wird sie etwas sagen. Und ich habe mich gefragt, was wird sie denn sagen? Wie wird sie sich denn äußern? Was kommt aus ihr heraus? Vers 8. Naomi setzt an und sagt: Geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr: Nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte: Kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um eines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. So für mich das gelesen habe und auf mich wirken habe lassen, habe ich mich gefragt, woher fasst diese Frau Naomi, die so viel Leid in ihrem Leben erlebt hat, Hungersnot, Verlust der Heimat und der Familie, Verlust ihres Ehemannes, Verlust ihrer zwei Söhne. Woher kommt denn so viel Liebe und Zuneigung, dass sie ihre zwei Schwiegertöchter nicht so, wie es gesetzlich möglich für sie war und kulturell die Gegebenheit, die damalige kulturelle Gegebenheit war, diese zwei Schwiegertöchter an sich bindet und diese zwei Schwiegertöchter als Sicherheit für ihr Alter verwendet, sondern die Kraft hat, sie loszulassen, sie gehen zu lassen, sie ziehen zu lassen und hofft und wünscht, dass diese zwei Frauen nochmal neu beginnen können und sich nicht in ihr Leid hineinbegeben und Teil ihres Leides und Teil ihrer Geschichte bleiben, die offensichtlich eine Geschichte der Zerstörung und des Leides ist. Denn sie sagt: Kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Geht doch zurück zu euren Familien. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen erwiesen habt. Vers 8. Also offensichtlich waren es zwei gute Schwiegertöchter, die sie gehabt hat. Es waren zwei gute moabitische Frauen, die sich gut um ihre Männer gekümmert haben. Und diesen Frauen wünscht sie auch die Gnade Gottes und sie erklärt es nochmal genauer, was sie damit meint. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet oder übersetzt einen Rastplatz, eine Heimstätte, ein Zuhause findet. Eine jede in dem Haus ihres Mannes. Fangt doch nochmal von vorne an. Ihr seid noch jung. Ihr habt euer Leben noch vor euch. Warum solltet ihr euch an eine alte Frau binden? An eine alte, geplagte Frau, die offensichtlich von schwerem Leid getroffen ist? Zu schwer für euch, sagt sie. Das will ich euch gar nicht zumuten. wenn schon, und das ist ihre Sicht, so wie sie ihre Geschichte zu dem Zeitpunkt versteht, wenn schon die Hand des Herrn ausgegangen ist, dann doch bitte nur gegen mich und nicht gegen euch. Und sie findet die Kraft zu sagen, fangt nochmal von vorne an. Sie findet die Kraft, nicht egoistisch zu sein und nicht an sich und ihre Sicherheit zu denken. Denn wenn sie zurückkehrt, dann hat sie nämlich wirklich nichts. Weder Mann, noch Söhne, noch Schwiegertöchter, noch irgendeine Sicherheit. Sie ist eine Bettlerin, angewiesen auf das Mitleid der anderen. Sie sagt, das will ich euch nicht zumuten. Fangt nochmal von vorne an. Geht bitte, geht. Und ich frage mich, woher hat sie denn diese Kraft? Denn sie weiß ja, wiederum kulturell gesehen, kann, wenn die Schwiegertöchter bei ihr bleiben, dann ist es nicht möglich, dass sie eine neue Familie haben. Denn, und sie fährt ja fort und ab Vers 11 erklärt sie das, sie müsste ja zuerst heiraten, dann müsste sie Kinder bekommen, Söhne bekommen, diese müssten aufwachsen und diese würden dann erst die Schwiegertöchter dann heiraten, dem Gesetz nach. Das wäre die Reihenfolge. Sie sagt, ich bin zu alt, um überhaupt die Frau eines Mannes zu werden und noch Kinder zu bekommen. Und selbst wenn es heute noch so wäre, dass ich ja Kinder bekäme, wollt ihr wirklich so viele Jahre warten? Es bringt nichts. Geht, geht, fangt nochmal von vorne an. Ihr seid entlassen. Ich lasse euch gehen. Beide weinen und sagen, nein, wir wollen mit dir zurückkehren. Vers 10, zu deinem Volk zurückkehren. Offensichtlich war das wirklich eine gute Beziehung zwischen diesen drei Frauen. Sie wollen zusammenbleiben. Sie sind sogar bereit, eben ihre Heimat, ihr Land und ihre Familie zu verlassen, um mit ihr in ihr Land zu gehen. Aber sie dringt nochmal in sie ein und sagt, nein, nein, geht. Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hängte sich an sie. Orpa geht, kehrt zu ihrer Familie zurück, Ruth aber hängte sich an die Schwiegermutter. Vers 15, da sagte sie, die Naomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehre auch du um deiner Schwägerin nach. Sie setzt nochmal an die Naomi und sagt, schau, das bringt doch nichts. Es ist zwar schön, dass du dich an mich dranhängst, aber sieh doch, deine Schwiegertochter, sie geht ihren Weg und das ist auch gut so, zu ihrer Familie, zu ihrem Gott, zu ihrem Volk. Mach es doch ihr nach. Aber nein, Ruth hängte sich an sie und dieses Wort ist so faszinierend hier, weil es so auch übersetzt werden kann, so wie die Zunge am Gaumen klebt, wenn es ein ganz heißer Tag ist, oder wie eine Armee, die den Feinden an den Fersen klebt und sie einfach hinterhergeht, um sie doch noch zu fassen. So Ruth hängt sich an sie und sagt zu ihrem Vers 16, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren, denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Und war ich überrascht über das, was Naomi sagt und über die Kraft und die Liebe, die sie aufbringt, um ihre Schwiegertöchter zu entlassen, dann war ich beim Lesen dieser Geschichte auf solch eine Antwort nicht gefasst. Ruth, was übrigens so viel heißt, übersetzt wie die Freundliche oder die Freundin, die Begleiterin. Ruth entscheidet sich hier, sich gänzlich mit ihrer Schwiegermutter zu verbinden, wohl wissend, wohl wissend, dass es für sie bedeuten kann, keine Familie, kein Mann, keine Kinder, sondern eher gebunden an eine alte Frau, die zurückkehrt und die nichts hat, im schlimmsten Fall Bettlerinnen bis zum Ende ihrer Tage. Und niemand fordert sie dazu auf, niemand zwingt sie, kein Auftrag, diesen Weg zu gehen oder diesen Schritt zu tun, sondern aus ihr heraus ruht eine Moabiterin, keine Israelitin. Und wenn wir nochmal gerade zurückkehren, so in die Richterzeit, in das Buch der Richter, als der levitische Mann in Kapitel 19 auf dem Weg von Bethlehem in Juda nach Ephraim ist und sich überlegt, wo er wohnen kann, wo er übernachten kann, damit er nicht überfallen wird und sich sagt, ach, wir wollen nicht zu den Jebusitern, denn das sind ja nicht welche aus unserem Volk. Also übernachten wir lieber in Gibea, bei den Benjaminitern, bei denen, die aus unserem Volk sind, unsere Familie, die denselben Gott anbeten, die werden von diesen Männern, von ruchlosen Männern in Benjamin überwältigt. Der Frau wird Gewalt angetan und sie stirbt. Und daraus entsteht dieser Konflikt, der so viel Leid mit sich bringt. Und jetzt hier ruht eine Moabiterin nicht aus dem Volk der Israeliten, sondern aus ihrer Perspektive von den Heiden, von den anderen, von denen, die Gott nicht kennen. Die sagt so etwas. Und spricht hier solch ein Bekenntnis, wohin du gehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Sie verbindet sich mit diesem Volk. Dein Gott ist mein Gott. Sie sagt ja zu diesem Gott, der den Mann der Naomi genommen hat, der ihren Mann ihr genommen hat, den Bruder ihres Mannes genommen hat. Und offensichtlich ist sie daran nicht gescheitert oder zerbrochen, sondern sie sagt, nein, dieser Gott ist auch mein Gott. Und wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will auch ich begraben werden. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Welch eine Liebe, welch eine Freundschaft, welch eine tiefe Bande nun diese zwei Frauen verbinden wird, sodass sie gemeinsam ihr Leben teilen werden. Vers 18, als sie nun sah, die Naomi, dass Ruth fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen, zurück im Haus des Brotes. Und es geschah, als sie in Bethlehem, im Haus des Brotes, ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Naomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, nennt mich nicht die Liebliche oder die Wonne. Nennt mich Mara, die Bittere. Und offensichtlich verändert sie selbst hier ihren Namen und sagt, nee, mein Name passt nicht mehr zu mir. Mein Leben ist ganz anders verlaufen. Ich bin Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich ausgegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Wir merken, dass sie an ihrem Leid und mit ihrem Leid wirklich ringt. Und nicht nur mit ihrem Leid, sondern mit der Rolle Gottes in diesem Leid. Viel mehr als die Naomi, als die Ruth, meine ich, die ja bereit ist, mit Naomi mitzugehen. Und die Naomi, die ringt und sagt, ich bin vollgegangen und leer zurückgekehrt. Nein, nennt mich nicht mehr Naomi, sondern Mara, die Bittere. So kehrte Naomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Und sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Sie sind gegangen in der Zeit der Hungersnot und kehren zurück zur Zeit der Ernte. Und wie die Geschichte weitergeht, lesen wir gemeinsam in der nächsten Glaubengeschichten-Episode. Gottes Segen Ihnen und bis dann.